So, ich bin angekommen in Wien bei Sunrise Capital. Ich stehe hier unten vor der Klingel. Allerdings weiß ich noch nicht, wo ich genau klingeln muss. Das werde ich aber gleich herausfinden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode mit Stories, News und Learnings rund um Börse, Aktien und Bitcoin. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Ich war kürzlich in Wien und habe dort Sunrise Capital besucht. Sunrise ist ein kleines, aber feines österreichisches Fondshaus, besteht seit etwa 8 Jahren und deren Spezialität ist der sogenannte Standortfonds. Das ist ein breit gestreutes Produkt, etwa 300 Titel sind da drin. Das Besondere daran ist aber, dass dort vor allen Dingen Unternehmen sich drin finden, die wir alle kennen und deren Produkte wir alle benutzen, wie eine Apple oder eine Coca-Cola. Ich habe dort mit Thomas Niss gesprochen. Thomas ist Fondsmanager und wir haben über seinen Job gesprochen, aber auch über die Verantwortung, die er hat, über die Kundengelder, wie er damit umgeht. Und ich habe mit Daria gesprochen. Daria ist Community Managerin und kümmert sich auch um Social Media bei Sunrise. Denn das Besondere ist, dass das Unternehmen nicht nur einen Fonds anbietet, sondern auch eine dazugehörige App. In dieser App kann man sich anmelden, kann mit anderen Anlegern in einen Austausch treten. Man bekommt dort auch regelmäßig Informationen über die Unternehmen, in die man anlegt, über den Fonds selber, wie der sich entwickelt und so weiter. Und das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Das kenne ich von anderswo so nicht. Ich selber bin auch seit einigen Jahren dort Kunde, sehr zufrieden und deswegen wollte ich eben das Team mal gerne kennenlernen und mit denen sprechen. Ihr hört jetzt gleich das Interview mit Thomas und danach das Interview mit Daria. Viel Spaß! So, ich sitze jetzt hier mit Thomas Niss, seines Zeichens Fondsmanager bei Sunrise Capital. Wir sitzen hier auf einer hübschen grünen Couch in einem kleinen Büro, Altbau. Nur, dass ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt, ist wirklich sehr schön. Und meine erste Frage an Thomas ist folgende. Ich hatte mal einen Bekannten, der war Pilot und der hat mir mal erzählt, dass alle Piloten so ein gewisser Typ Mensch sind, gewisse Eigenschaften haben. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie ist das bei einem Fondsmanager? Gibt es da auch, ist das ein bestimmter Typ oder ist da jeder anders? Wie sind da deine Erfahrungen? Wie bist du da eigentlich von deiner Art?
Ja, ich glaube also erstmal herzlichen Dank, dass ich da sein kann, Thomas, und dass wir das Gespräch miteinander führen können. Ich glaube, es gibt nicht nur einen Typ von Fondsmanagern, sondern es gibt unterschiedliche, nämlich in der Art und Weise, wie sie arbeiten. Also ich persönlich sehe mich ja eher als Portfolio-Manager. Mir geht es nicht darum, dass ich einzelne Unternehmen in die Tiefe verstehe, sondern mir geht es darum, für den Kunden das richtige Portfolio zu bauen. Das ist, glaube ich, eine andere Art der Tätigkeit und erfordert einen anderen Typologie als diejenigen eines Stockpickers, also der sozusagen einen wirklichen hochaktiven Fonds managt mit vielleicht auch wenigen einzelnen Titeln und entsprechend dort nämlich starke Conviction haben muss. Also der muss sehr überzeugt sein. Ja, das sind typischerweise dann tatsächlich eigener Schlag Mensch, die ein bisschen abgekoppelt sind von ihrer Umwelt, die sich sozusagen auch versuchen, tatsächlich auch oft in Orte zu setzen, wo sie eben nicht beeinflusst werden von der Street, also von den News rundherum, weil sie müssen ja, damit sie performen können, eine andere Meinung haben als alle anderen. Und dementsprechend sind das schon sehr eigene Charaktere.
Das ist so ein bisschen die Idee von Warren Buffett, der sitzt ja immer noch in Omaha und so ein bisschen weit ab vom Schuss und managt da ein riesiges Konglomerat von Firmen. Ne?
Ja, genau. Und da gibt's doch eine Reihe von diesen Leuten. Natürlich sitzen auch viele jetzt in New York oder in London, aber es gibt auch einige, die sich zurückziehen und sehr stark versuchen, sich abzukoppeln von der Welt da draußen. Echtes Stockpicking ist oft ein sehr einsamer Job und man muss eben sehr stark überzeugt sein von seinen eigenen Meinungen. Und wie gesagt, in meiner Welt des Portfolio-Managements, das ist viel technischer. Also das ist ein sehr quantitativ getriebenes Geschäft. Da ist man weniger sozusagen in dieser Analyse von Reports und so weiter drinnen und auch Meinungsbildungen und Hypothesen. Also wie gesagt, also du musst ja eine andere Meinung haben. Das heißt, du hast irgendwie eine Investment-Thesis und die entwickelst du und du denkst ja, was sind die großen Trends dieser Welt und worauf setze ich sozusagen das Geld meiner Anleger. Okay. In meiner Welt ist es eben sehr technisch und das ist wiederum mein eigener Typ. Das heißt, ja, es gibt sicher vergleichbare Typen? Also ich nehme auch an, dass die meisten Portfolio-Manager, so wie ich, hochanalytisch, sehr strukturiert agieren. Aber es gibt eben nicht nur einen Anlegertypen. Ja, da gibt es mehrere. Während ich glaube, bei den Piloten, Fliegen ist Fliegen. Ja, wobei der Kampfpilot wahrscheinlich auch wieder anders ist als der Linienpilot. Ja, und so kann man das vielleicht ein bisschen vergleichen.
Aber das Analytische, glaube ich, das trifft schon zu, so wie ich dich bisher schon kennengelernt habe. Du bist ein Mensch, der wirklich die Dinge durchdringt, der die Dinge auch wirklich verstehen will bis in die Details und da auch wirklich reingeht und diese Arbeit macht. Mhm. Das, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, dass das bei den meisten Fondsmanagern durchaus so ist. Ne? Okay, jetzt kommen wir mal zu dem Vergleich Fondsmanager zum Kleinanleger. Ich stelle mir das jetzt so vor, man sitzt ja normalerweise zu Hause und wenn man sich jetzt mit Kapitalanlage beschäftigt, dann hantiert man mit gewissen Beträgen und dann hat man eine gewisse Summe zur Verfügung. Bei dir ist das ja eine ganz andere Nummer. Gibt es da noch weitere Unterschiede, wo sich der Fondsmanager vom Kleinanleger unterscheidet? Der normale Kleinanleger geht ja so vor, der hört vielleicht, wenn er jetzt in Einzelaktien investieren will, hört er vielleicht von einem Unternehmen was Interessantes oder er sieht in seinem Umfeld, was bei euch ja auch ein Thema ist, Unternehmen, die einfach da sind, wo man die Produkte benutzt. Und dann geht er halt her, informiert sich da ein Stück weit über gewisse Quellen. Und da wäre halt die Frage, wie gehst du daran? Ist das überhaupt Bestandteil deines Handelns oder ist das, wie du gesagt hast, mehr gar nicht so dein Ansatz, diese Einzelunternehmensanalysen, sondern du gehst eher mit einem anderen Raster vor?
Ja, also wir gehen definitiv mit einem anderen Raster vor. Also unsere Produkte haben eine ganz klare strategische Ausrichtung. Wir wollen im Wesentlichen den Weltmarkt abbilden in seiner Performance, also mit dem, was er an Rendite bilden kann. Allerdings mit einem deutlich geringeren Fremdwährungsexposure, als das ein traditioneller Weltfonds hätte. Und gleichzeitig eben mit dieser verhaltensökonomischen Perspektive, dass wir stärker im Heimatmarkt investiert sein wollen, weil wir glauben, dass das Sicherheit suggeriert, die dann dazu führt, dass man ein besserer Anleger wird, weil man sich besser damit identifizieren kann, damit kommt auch unser Content hinein, da kommt auch solche Gespräche wie unseres jetzt hinein, da kommt unser Podcast hinein. Es geht darum, sozusagen dieses tatsächlich schwierige Anlegen, also das Aussitzen von diesen Wellen der Preise, erträglich zu machen. Ja? Und das war die grundsätzliche Strategie und auch der sind die Fonds geformt und dahinter gibt es ein analytisches System. Und dieses analytische System muss ich eigentlich nur noch umsetzen, wenn man so will. Und das hat wenig mit der Analyse von Einzelaktien zu tun. Ist allerdings nicht ganz so banal, wie es jetzt im ersten Moment klingen mag. Wir schauen dann schon darauf, insbesondere wenn wir neu allozieren, dass wir nach, ich würde mal sagen, den Regeln der Kunst, dort, wo es Möglichkeiten gibt, sich ein bisschen zu differenzieren, das auch nutzen. Da gibt es sehr viel dann um Datenanalyse. Da verwenden wir natürlich, also ich in meinem Fall, einen Bloomberg-Zugang. Das ist tatsächlich eine andere Qualität als das, was man public hat. Und Bloomberg verwendet einfach atemberaubend viel Energie damit, diese Daten sauber zu halten. Verlangt dafür halt aber auch, mittlerweile 2.500 Dollar oder so im Monat.
Ja, ist teuer.
Ja, also ist es nichts für den Kleinanleger, wenn man so möchte, aber ein unglaublich hilfreiches Produkt für uns.
Kannst du ein paar Beispiele sagen, was für Daten schaust du dir dort an?
Also wir schauen uns sehr, sehr viele Gesamtrenditedaten an, also das ist der Klassiker eigentlich, der ist relativ leicht auch nachvollziehbar. Ich weiß, der Kleinanleger ist sehr oft gebunden an den Preis alleine, nicht? Aber der Preis alleine sagt natürlich gar nichts, weil in der Zwischenzeit gibt es Dividendenausschüttungen, es gibt Stocksplits, was auch immer. Und gerade diese Bereinigung passiert in diesen Gesamtrenditeberechnungen und im Zweifel zählt nur das. Ja. Und das ist aber sehr aufwendig zu rechnen, also mit einem Bleistift kriegst du schon nicht mehr hin. Und da sind eben solche Systeme wie ein Bloomberg sehr hilfreich. Und das können dann aber auch viele von den öffentlichen Datensätzen nicht. Das ist im Übrigen auch ein Problem mit ausschüttenden Fonds. Weil bei den ausschüttenden Fonds fehlt dann immer die Ausschüttung auch im Fondspreis. Ja. Und wenn ich nur schaue, wo hat sich der Fondspreis hin entwickelt, sehe ich nur die Hälfte.
Das kenne ich tatsächlich selber auch, weil wenn du dir den Aktienkurs anguckst von einem Unternehmen, was Dividenden ausschüttet, dann musst du die Dividende ja quasi immer noch mal oben drauf rechnen pro Jahr, um den Total Return zu haben. Und das sind tatsächlich Daten, die kriegst du nicht frei irgendwo. Ne? Das muss man sich dann irgendwo selber zusammenstückeln, verstehe ich.
Das ist zum Beispiel in Österreich ist es ein Riesenthema, weil wir viele Unternehmen haben, die zwar auf sehr soliden, gut abgesicherten Geschäftsmodellen sitzen, die aber jetzt vom Wachstumspotenzial her eher überschaubar sind. Eine OMV zum Beispiel hat jetzt nachhaltig in den letzten Jahren eine Dividendenrendite von 10% gezahlt. Mhm. Und wenn du dir den Aktienkurs anschaust, dann ist der mehr oder weniger flat. Ja? Aber trotzdem, die Rendite ist 10% pro Jahr. Das ist also sozusagen ja nichts, nicht nichts. Also von, ich glaube, in den letzten 10 Jahren reden wir über eine Gesamtrendite von 15% oder so, und davon kommt 10% aus der Dividende. Ja. Ja, also das ist einfach, wenn du das nicht im Auge hast, triffst du falsche Entscheidungen.
Okay, also Total Return Daten auf Einzelunternehmen wahrscheinlich auch teilweise, aber auch auf Branchen wahrscheinlich, weil du ja sagst, ihr guckt eben auch, dass ihr gewisse Branchen dann eben abdeckt in eurem Portfolio.
Ja, ja, vor allem auf der Einzelunternehmensbasis, dann nämlich, wenn es darum geht, neue Unternehmen zu kaufen, dann schauen wir sehr stark schon auf auch Momentum, welches Unternehmen sozusagen ist momentan gerade einerseits natürlich am aufsteigenden Ast, aber vor allem am absteigenden Ast. Was hat das für einen Grund? Ich würde mal sagen, wir versuchen insbesondere nicht in fallende Messer zu investieren. Und das versuchen wir auszuschließen, indem wir doch stark auch auf die, gerade bei der Reallokation von Kapital, auf die Preisperformance schauen.
Ja. Also Momentum ist noch so ein Thema. Ja. Jetzt kommen wir mal zu der Verantwortung, die ein Fondsmanager hat. Das ist ja auch ein großer Unterschied zum Kleinanleger, dass du eben mit deutlich mehr Kapital jeden Tag umgehst und auch ganz andere Orders platzierst, wenn du was kaufst, als das unser einer so macht. Ich glaube, euer verwaltetes Vermögen liegt im Bereich von 200 Millionen Euro, ist das richtig?
280.
Oh, sogar noch mehr. Ich hatte noch so die 200 im Kopf. Und ihr habt ja auch wirklich beeindruckende Zahlen, was die Sparpläne angeht. Das sieht man immer auf der App. Ich glaube, im Moment liegen wir bei pro Monat etwa 1,7 Millionen Euro, die dann neu über Sparpläne reinkommen. Also das ist wirklich, finde ich, immer sehr beeindruckend. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Wie spürst du diese Verantwortung auch als Mensch? Weil das ist ja eine ganz andere Nummer, mit der du da umgehst.
Danke für die Frage. Hat gedauert. Also ich muss sagen, ich bin da halt über Jahre hineingewachsen in dieses Thema. Ich halte das auch für ein total wichtig, dass man nämlich auch diese Verantwortung spürt und damit man damit gut umgehen kann, nämlich ohne nervös zu werden und sich also nicht abbringen auch lässt von seinen Überzeugungen, muss man zunächst einmal Überzeugungen wirklich gewinnen. Ja. Und ich habe meine Überzeugungen, die unsere Anlagestrategie treiben, einfach über 20 Jahre, würde ich sagen, entwickelt. Und kann sie sozusagen, wenn du willst, wirklich auf den, also warum hinunterbrechen. Ja, also sie ist sozusagen ganz tief verwurzelt in Theorie und in Empirie. Und deswegen habe ich die, einfach glaube ich, die Tragfähigkeit für die Last, die auf meinen Schultern liegt. Und das ist tatsächlich bei fast 300 Millionen Euro ist das mittlerweile Last. Man darf ja nicht vergessen, der Aktienmarkt schwankt, diese Schwankungen sind der Grund, warum wir überhaupt Rendite auch kriegen können, weil wir dieses Risiko nehmen. Aber bei 300 Millionen ist eine 20-prozentige Schwankung 60 Millionen Euro. Nicht? Das ist viel Geld. Ja? Und ich bin froh, dass ich sozusagen jetzt mein fast schon biblisches Alter von 48 Jahren erreicht habe und mich einfach mit der Zeit an diese Größenordnung gewöhnen konnte.
Jetzt erinnere ich mich, in der Corona-Zeit wart ihr ja schon am Markt, richtig? Ja. Wie hast du das da erlebt in dieser Zeit? Da gab es ja mal diese Phase so im Februar, März, wo die Märkte innerhalb von wenigen Wochen wirklich ins Bodenlose abgeraucht sind, wo man wirklich das Gefühl hatte, das geht jetzt immer so weiter, weil es kommen ja nur noch schlechte Nachrichten. Wie hast du das damals erlebt, diese Verantwortung? Und auch, ich kann mir vorstellen, auch vielleicht ein bisschen Angst, wie man selber ja auch als Anleger dann in solchen Situationen auch immer ein bisschen Angst bekommt, weil man nicht weiß, ist es vielleicht diesmal doch anders und kommt es nicht zurück? Oder wie war das damals?
Also das haben mir alle Anleger sehr einfach gemacht. Ich war so busy, jeden Tag nachzukaufen, weil wir so viele Inflows hatten. Also unsere Community hat eigentlich jeden Tag massiv in den Fonds investiert, hat hier also sozusagen eine Chance gesehen und ich war jeden Tag damit beschäftigt, meine Analysen zu fahren, um zu sehen, in welche Unternehmen ich investieren werde. Und wir haben tatsächlich, das war der Monat mit unserem höchsten Zufluss bis dato nach wie vor.
Bis heute?
Bis heute.
Stark. Jetzt hast du schon über diese Verantwortung gesprochen. Was mich noch interessieren würde, hast du ein Vorbild, also einen Investor, einen Fondsmanager oder irgendeine Finanzikone, wo du sagst, das ist so jemand, da schaue ich drauf oder da lese ich auch immer noch mal was nach, wie er das sieht. Hast du da jemanden?
Da gibt es natürlich viele, aber die erste Person, die mir einfallen würde, wäre tatsächlich David Swensen, also Yale Endowment. Ich glaube einfach aufgrund der sehr breiten Perspektive, die er auf das Thema Portfolio-Management eben hatte, eben nicht Stockpicker, dementsprechend auch jetzt kein Warren Buffett oder so, sondern wirklich jemand, der sich darüber Gedanken gemacht hat, über diesen, was braucht mein Geldgeber für ein Risikoprofil und wie kann ich das erzeugen, mit möglichst effizient und eben auch mit seiner, ich würde jetzt mal sagen, sehr humanistischen Art und Weise auf das Thema zu blicken, nämlich auch sehr kritisch gegenüber der eigenen Industrie. Also das, was wir machen, ist im Wesentlichen auch gegenüber der breiten Finanzindustrie kritisch. Wir wollen da nicht mitspielen. Mit dem sind wir auch noch kleiner als viele andere große Player, aber wir machen halt nur eine Sache, von der wir schwer überzeugt sind, dass sie für die Kleinanleger gut sind, und verzichten auf die Dinge, mit denen wir mehr Geld verdienen könnten. Und ich finde, David Swensen war da ein Beispiel dafür, der diese Verantwortung, dass es tatsächlich für den Kunden das Richtige ist, getragen hat. Viele Asset Manager ziehen sich zurück auf die Position und sagen, wir machen ja nur das Produkt und der Kunde sucht sich's aus. Und viele Vertriebler sagen sozusagen, wir haben ja nur die Plattform, nicht? Und wir bieten ja nur etwas an, was der Kunde sich dann wieder aussucht. Das ist meines Erachtens zu wenig. Also wir versuchen schon über unsere App, wenn du so willst, eine unsichtbare Hand auszustrecken und leitend zu wirken, um eben positives Investmentverhalten zu führen. Das heißt, das ist auch das, was uns tatsächlich meines Erachtens unterscheidet, technisch, von dem, was es eh schon gibt. Einen breit gestreuten Aktienfonds kann ich überall kaufen. Aber unserer denkt den Anleger mit. Und das ist etwas, was wir auch sehen in unserer tatsächlichen Performance. Das, was du gerade vorher schon angesprochen hast, das Thema mit Covid damals, also dieses Hineinkaufen in den fallenden Markt, hat dazu geführt oder führt dazu, dass unsere Anlegerrenditen, also kapitalgewichtet, höher sind als unsere Fondsrenditen. Das heißt, wenn man auch so möchte, sind die Gebühren, die vielleicht bei uns jetzt im Verhältnis zum ETF zwar vielleicht höher sind, sind sogar negativ, weil der Anleger am Ende des Tages mehr verdient, als es der Fonds tatsächlich tut, weil er eben richtig agiert. In typischer Weise in der Form von Buy Low. Und am meisten freut es mich immer wieder, wenn ich irgendwelche Community-Veranstaltungen mache und dann Leute da tatsächlich auf mich zukommen und das erkennen, dass es für sie in der Welt, in der sie sind, wo Finanzdaten nicht ihr tägliches Leben sind, die Einfachheit und dieses sozusagen sich gefühlt, auch geführt zu fühlen, sehr hilfreich ist, tatsächlich auch wirklich Anlageperformance zu erzeugen.
Und was ich noch dazugeben würde, ist auch aus meiner Wahrnehmung als Kunde, ich bin ja auch Kunde bei euch, ist einfach, dass man über die App, darüber, dass man dort die Unternehmen auch besser kennenlernt, gewinnt man eben als Anleger auch das Zutrauen, was du gerade auch gesagt hast, dass man braucht, um dann auch festzuhalten in Zeiten, wo es mal schwierig ist, weil man weiß, was man hat. Man verdient mit, man weiß, in welche Unternehmen man investiert ist und man weiß, dass die jetzt nicht gleich den Laden zumachen, nur weil vielleicht draußen gerade mal ein Sturm tobt. Also das kann ich auf jeden Fall auch aus meiner Sicht bestätigen, dass einem das wirklich auch hilft. Gerade wenn man sich wie andere, ich meine, ich beschäftige mich viel damit, aber wie andere, die das halt nicht jeden Tag sich ständig damit beschäftigen.
Das war also auch vor allem die grundsätzliche Überzeugung, warum die Fonds so aufgesetzt sind, wie sie aufgesetzt sind. Genau diesen Effekt zu erzeugen. Jetzt aus der österreichischen Brille heraus zu sagen, wenn ich jetzt einen traditionellen Weltfonds kaufen würde, dann wäre meine Nummer 1 im Öl- und Gasbereich eine ExxonMobil. Die sehe ich überhaupt nie in meinen Breitengraden. Dafür sehe ich überall eine OMV. Und im Zweifel ist es ein vergleichbares Risiko, weil sie abhängig sind von ähnlichen globalen Federn. Das heißt, für die Performance ist wichtig, dass der Sektorsplit des Portfolios im Wesentlichen der Weltwertschöpfungskette entspricht. Und also wenn man sich unser Portfolio anschaut, dann ist es eben so, dass wir in Industrien, wo auch traditionell Europa Stärken hat, das auch gefüllt ist mit europäischen Unternehmen, mit denen ich etwas eben anfangen kann. Gleichzeitig in Bereichen, wo wir nicht so stark sind, sind wir natürlich fast ausschließlich auch in den USA investiert. Aber das sind auch wiederum Marken, mit denen ich etwas anfangen kann. Versus in einem traditionellen Weltfonds sind einfach hunderte Unternehmen drin, von denen ich noch nie was gehört habe. Auch ich nicht.
So, ich habe jetzt zum Abschluss noch eine Sache, die geht noch mal ganz zu den Basics, Thomas. Und zwar, wenn ich jetzt bisher noch gar nicht an der Börse aktiv bin, dann habe ich vielleicht irgendwo in der Familie mitbekommen, dass man sich ein bisschen Geld immer sparen sollte, um in Zeiten, wo man es braucht, es eben zurückgreifen zu können. Und jetzt stellt sich ja die Frage, wenn mir jetzt jemand erzählt, okay, da gibt es eben auch sowas wie Börse, da kannst du investieren, dann stellt sich für mich ja als erstes mal die Frage, ja gut, aber warum sollte ich denn überhaupt investieren? Warum kann ich nicht einfach sparen?
Weil die Möglichkeiten, Rendite zu erzielen, also quasi höhere Verzinsung auf sein Kapital zu bekommen, einfach höher werden, wenn ich mehr Risiko bereit bin zu nehmen. Aber es muss eben zu meiner, insbesondere meiner Terminplanung passen. Nicht? Also wenn ich Geld heute oder morgen brauche, dann ist der Aktienmarkt genau das Falsche dafür. Aber wenn ich Geld auch für längere Zeit weglegen kann, dann ist der Aktienmarkt das Richtige dafür, weil ich eben nicht wie am Sparmarkt vielleicht 2% Zinsen bekomme wie aktuell oder auch noch weniger, sondern mitverdiene an der Wertschöpfung der Unternehmen. Und die haben historisch eben international eine Verzinsung von hohem einstelligen Bereich oder niedrigen zweistelligen Bereich gebracht. Ja. Und das ist auch klar nachvollziehbar, weil die Unternehmen schenken ihre Dienstleistungen nicht her. Die wollen was dafür verdienen. Und die Leute, die und dafür, dass man ihnen Geld gibt, damit sie das tun können, und das machst du als Aktionär, übernimmst du natürlich ein Risiko, nämlich ein Risiko, dass es morgen vielleicht einmal nicht mehr so viel wert ist wie heute, aber für dieses Risiko wirst du bezahlt. Und das führt dazu, dass du eine höhere Rendite über Zeit erwarten kannst. Eigentlich ist es echt ist total nachvollziehbar, warum viele Leute eine Hemmung haben zu investieren. Weil die ersten 3 bis 4 Jahre ist der Trade-off, den du eingehst, kein guter. Weil deine Erwartungshaltung ist, die du haben darfst, ist, dass du hoch einstellig, niedrig zweistellig Rendite erzielst. Und sagen wir jetzt, einfache halbe sind 10%. Du musst aber in jedem Moment damit rechnen, dass es auch mal 30% nach unten geht. So, das heißt, du hast die ersten 3 Jahre, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mal weniger hast, als du eingezahlt hast, sehr, sehr hoch. Und das heißt, du brauchst Zeit, um dich da rauszuarbeiten mit dieser Erwartungsrendite von 10%, jetzt vereinfacht gesagt. Das ist eigentlich ein schlechter Trade-off. Und damit musst du dich im ersten Moment halt einmal auseinandersetzen. Und das darf man auch den Leuten nicht verbergen. Das muss man offen machen. Und wenn man es offen macht und erklärt, glaube ich, dann ist es auch leichter zu ertragen.
Dann habe ich jetzt noch eine allerletzte Frage, weil du mir erzählt hast vorhin, du bist Triathlet. Was hat das mit Fondsmanagement, mit Anlegen, mit Investieren vielleicht auch zu tun?
Ja, es ist, glaube ich, ist eine Typfrage wahrscheinlich. Also der Triathlon ist die deutscheste Sportart, die man sich so vorstellen kann. In dem Fall deutsch-österreichischste Sportart, die man sich vorstellen kann. Braucht sehr viel Planung, sehr viel, gerade mit Familienleben, Arbeit. Es ist sehr analytisch. Die Messdaten, die man sich sozusagen quasi versucht zu tracken, um zu schauen, dass man halt auch in allen Sportarten hier zurechtkommt, der Ausgleich zwischen den Sportarten. Also es ist eine sehr analytische Tätigkeit, genauso wie mein Beruf im Wesentlichen. Und ansonsten so eine Langdistanz abzuschließen, das ist etwas, was du nicht von heute auf morgen machen kannst, für das, was du hart arbeiten musst. Und so ähnlich ist es auch mit Anlegen. Also der Erfolg bedarf auch harter Arbeit, auch vom Anleger. Er muss eben bereit sein, gewisse Dinge zu tun, nämlich Risiken zu nehmen, damit er dann langfristig auch Erfolg haben kann.
Okay, ja, dann sind wir am Ende angekommen. Ich danke dir vielmals, Thomas, für deine Zeit. Ja, wir.
Weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.
Wünsche ich dir auch, lieber Thomas. Vielen
Dankeschön.
herzlichen Dank.
Dankeschön. Ich sitze immer noch auf der grünen Couch, jetzt aber neben mir Daria. Für Daria habe ich folgende erste Frage. Wie würdest du einem 10-Jährigen erklären, was deine Aufgabe hier bei Sunrise ist?
Erstmal hallo von meiner Seite. Die Frage ist sehr spannend. Einem 10-Jährigen, wie würde ich das erklären? Naja, ich würde sagen, dass wenn er bei Mama und Papa ins Handy schaut, dann kann er da auf eine App zugreifen. Und auf dieser App kann er lernen, was es heißt zu investieren. Was ist investieren? Das heißt, ich kann mit meinem Geld, das kann ich wo anlegen zum Sparen und kann aber dafür sorgen, dass es mehr wird, indem ich mich an der Wertschöpfung von Unternehmen beteilige. Dann würde ich sagen, was ist zum Beispiel dein Lieblingsunternehmen? Dann würde das Kind vielleicht sagen, Jetzt fällt mir Lego ein, auch wenn Lego nicht börsennotiert ist, aber dann sage ich, hey, pass auf, Lego verdient ja mit dem Spielzeug ganz, ganz, ganz viel Geld und du kannst ein Stückchen von Lego besitzen für Geld und mit dem Wert von Lego steigt auch das Stück Besitz.
Also meine 10-jährige Tochter würde das auf jeden Fall verstehen. Was würdest du sagen, welche Werte machen Sunrise aus? Als Unternehmen, aber auch als Community, die du betreust?
Na, auf jeden Fall die Nahbarkeit und das Gesicht. Das haben wir jetzt schon wirklich öfter gehört, dass man bei Sunrise auch einfach die Gesichter dahinter kennt. Und die Transparenz. Dass wir wirklich komplett offen mit unseren Prozessen sind, mit unserer Infrastruktur, dass der Fondsmanager persönlich im Podcast...
Ich werde hier gerade vom Hund abgeschleckt. Kaspar gehört auch dazu. Ja, ist auch ein ganz feiner. So, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Na, und eben der Austausch, wirklich dieser nahbare Austausch. Ja. Die Community kann auf der App, es können alle Fragen gestellt werden und alle Fragen werden von uns beantwortet.
Kann ich bestätigen. Also ihr bringt ja auch selber einen eigenen Podcast raus, wo auch immer wieder Fragen aus der Community aufgegriffen werden. Das fand ich auch immer ganz toll. Selbst wenn ihr zum Beispiel Chefs von anderen Unternehmen, in die Sunrise investiert ist und damit ja wir als Kunden nachher auch, da darf man dann auch Fragen stellen und die gebt ihr dann auch dort so weiter. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich so woanders noch nicht kennengelernt habe. Jetzt gehen wir mal auf das, was du machst. Du machst ja Community Management, also du betreust den Instagram-Kanal. Wo seid ihr noch aktiv? Auf welchen Plattformen?
Man findet uns auch auf TikTok, auf YouTube, auf LinkedIn. Aber so der Main-Kanal, Social-Media-mäßig, würde ich sagen, ist Instagram.
Ist Instagram, Und da ist mir persönlich in den letzten Wochen aufgefallen, dass ihr immer mehr so kleine Memes produziert, so kleine Videos aus dem Alltag, aus dem Büroalltag, aber auch so manchmal aus dem Alltag eines Investors, einer Investorin. Wie kommt ihr auf die Ideen? Wer hat die Ideen? Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben?
Das ist ein riesiges Ausprobieren, weil es geht ja um diesen Aufmerksamkeitskampf auf Social Media und das ist wahnsinnig schwer geworden mit diesen Kurzvideos, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer wird immer geringer und man muss dann in 5 bis 8 Sekunden die Aufmerksamkeit für sich gewinnen. Das heißt, wenn wir mit edukativen Content kommen, das kriegt keine Klicks mehr, das kriegt keine Aufmerksamkeit und der Algorithmus straft uns. Das heißt, wir schauen uns einfach an, was wird uns den ganzen lieben langen Tag so eingespielt und das machen wir eigentlich nur nach und beziehen die auf unseren Büroalltag und im Moment klappt das ganz gut, aber wir wissen nicht, ob das Erfolgsrezept für die Zukunft ist.
Okay, spannend. Und wer hat da mehr Ideen? Ich weiß, du machst das mit dem Nico viel zusammen. Wechselt ihr euch da immer so ein bisschen ab oder ist da der Nico, der die Ideen hat oder du die Ideen hast und er macht dann mit? Oder wie?
Na, also eigentlich sitzen wir uns immer gegenüber. Dann sind wir gerade beide in unserem Instagram-Feed, schauen uns Reels an und dann schicken wir uns die Links hin und her. Und dann heißt es, ja, können wir machen. Nee, da fehlt uns das und das. Ja, passt. Ja, machen wir.
Okay. Also es ist so einfach spontan dann auch oft, ne? Und dann lasst ihr das laufen. Ja. Okay. So, jetzt bin ich ja selber heute zu Besuch hier. Bekommt ihr denn oft Besuch aus der Community?
Na, gar nicht mal so oft. Ab und an wird dann unverhoffterweise angeklingelt, aber es ist nicht regelmäßig, nein.
Und ihr hattet aber auch mal ein Community-Event.
Zusammenarbeit mit Unternehmen.
Ja, genau.
Mit dem Flughafen Wien haben wir es zuletzt gemacht, mit der Vienna Insurance Group auch schon, wo wir Community-Event mit ein bisschen Mehrwert und Finanzbildung verbinden können.
Ist da demnächst auch wieder was geplant?
Naja, erstmal sind wir jetzt auf dem Event von Finanzen verstehen an der Börse am 18. September in der Wiener Börse. Wird man Thomas und mich antreffen und wir haben ja auch weitere Unternehmenspartner, wo auch viel in der Pipeline ist, was sich aber teilweise aus organisatorischen Gründen ziehen kann. Ich kann noch nichts Näheres sagen.
Ja, okay, also kleiner Cliffhanger zum Abschluss. Ja, das waren so die Sachen, die ich... Ach doch, ich habe noch eine Frage. Und zwar, euer Stichwort ist ja mitverdienen. Das heißt, die Unternehmen im Fonds, die kennt man auch aus seinem Alltag. Stichwort Coca-Cola, Apple oder auch Google oder so etwas. Hast du da ein Lieblingsunternehmen?
Wow, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube eigentlich... Also was ich am Tag am öftesten in der Hand angreife, ist mein Telefon und das ist von der Marke Apple. Und es ist für mich ein Unternehmen, was sich immer wieder neu erfindet, kann man gar nicht sagen, aber diese Schöpfung hört einfach nicht auf. Mhm. Und es war nicht an Steve Jobs gebunden. Wir haben auch jetzt mit Tim Cook einen super wir, die Apple Community, yeah. einen super CEO. Und es macht wahnsinnig Spaß, das Unternehmen zu verfolgen. Ich bin aber auch großer Konsumgüter-Fan.
Was sind da so deine Highlights aus dem Bereich?
Ja, da überlege ich gerade. Eigentlich Unilever mit allen möglichen Eissorten. Mhm. Natürlich trinke ich auch gern Heineken, so ist nicht. Und eigentlich bin ich auch ein großer Beiersdorf, also Nivea-Fan. Ja.
Also man merkt schon, wenn man in seinem Alltag rumschaut, es gibt so viele börsennotierte Unternehmen, wo man jeden Tag die Produkte nutzt. Procter & Gamble ist noch so ein Ding, ne? Und das ist eben genau euer Konzept, dass die sich dann alle auch im Fonds wiederfinden und man da dann eben auch drin investiert ist und mitverdient. Ja? Okay, ja, vielen Dank für das.
Eine Frage habe ich an dich noch. Jetzt. Dein Lieblingsmitverdienerunternehmen, ist es Tesla?
Ja, es ist auf jeden Fall tatsächlich Tesla, wenn ich jetzt so überlege. Ich bin ja auch jemand, ich investiere auch in Einzelaktien. Und wenn ich jetzt noch keine Einzelaktie hätte und würde jetzt nochmal neu anfangen, wäre Tesla eins der ersten, die ich kaufen würde. Weil ich einfach glaube, dass dort diese Innovationskraft, was da noch kommen kann, jetzt E-Mobilität ist ja fast schon ein alter Hut, aber das ganze Thema KI, wo die ja auch groß dabei sind, über Grok und was da in X involviert ist, aber auch das Thema Robotics, da ist noch so viel Potenzial, wo ich einfach sage, bei sowas möchte man doch dabei sein, wenn man irgendwo an Zukunft denkt.
Sehr gut.
Okay. Ja, vielen Dank, Daria.
Sehr gerne.
Das waren die Interviews mit Sunrise. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, da mal reinzuschauen, ich packe euch in die Shownotes den Link zu Sunrise. Und dort findet ihr auch meinen Einladungscode. Wenn ihr euch dort anmelden wollt, bekommt ihr damit eine kleine Unterstützung zum Anfang ins Depot gebucht. Ansonsten gilt wie immer, wer den Podcast regelmäßig hört und noch keine 5 Sterne vergeben hat, gerne auf Spotify und Apple Podcasts reinbuchen. Hinterlasst mir gerne auch einen Kommentar. Was haltet ihr von Sunrise? Wie fandet ihr das Interview? Kennt ihr vielleicht Sunrise schon? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gebt mir auch gerne eine Rezension zum Podcast selber. Das hilft, das Ganze in die Breite zu tragen und mich motiviert es natürlich nochmal doppelt. Ansonsten war es das für heute. Ich wünsche euch einen schönen Resttag und bis dann. Ciao.